sie stehen oft im Fokus. Ob sie das selber wollen? Ich denke nicht. Schiedsrichter und die Entscheidung im Eishockey. Immer wieder Thema. Und heute beschäftigen wir uns ausführlich damit, hier im Podcast. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Lars Brüggemann, seines Zeichens Leiter Schiedsrichterwesen bei der Liga, hat mal wieder alle Hände voll zu tun. Die neue Saison will schließlich vorbereitet werden. Da ist sowieso stets viel Organisation nötig. Doch vor dieser Spielzeit ist es nochmal mehr. Der Grund? Es gibt ein neues Regelbuch, welches eingeführt werden will. Sowohl vorab durch viele Gespräche mit den Verantwortlichen und Clubs, aber dann natürlich auch im Spielbetrieb. Wir werden schon viele Neuerungen im Spiel haben, sagt mein Kollege mir dann also auch in den kommenden Minuten. Beruhigung hat er zugleich im Gepäck. Das Spiel Eishockey bleibt am Ende eben Eishockey. Wir sprechen zur Historie und wie es zu diesem neuen Regelbuch gekommen ist. Lars erklärt zudem die Vorteile und dass er sehr eng mit den anderen Ligen im Austausch ist. Und es geht natürlich um die Leistung der Schiedsrichter auf dem Eis. Was lief zuletzt gut? Wie wichtig sind Nominierungen bei Endturnieren? Ebenso wichtig, wie bereiten sich eigentlich die Referees auf die neue Saison vor? Ihr bekommt hier alle Antworten dazu in den kommenden Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Lars Brüggemann. So, meine rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme und es ist Zeit für einen neuen Podcast diese Woche, auf den ich mich freue. Und ich begrüße meinen heutigen Gesprächspartner Lars Brüggemann. Guten Morgen, Lars.
Guten Morgen und Grüße zurück.
Wie geht's dir? Wo erwische ich dich?
Ich bin im Homeoffice und bereite die neue Saison vor.
Ja, sehr gut. So wie wir alle im Moment. Einmal kurz zur Einleitung, diejenigen, die dich nicht kennen, du leitest bei uns das Schiedsrichterwesen, bist also, wir sprechen heute sozusagen von Kollege zu Kollege und dementsprechend wollen wir uns natürlich heute auch mit ein paar Themen rund um das Schiedsrichterwesen beschäftigen und kümmern, dazu sprechen. Lass uns doch mal einsteigen, auch wenn es jetzt schon ein paar Tage, Wochen, Monate her ist, die abgelaufene Corona-Saison. Sag doch noch mal zwei, drei Sätze aus deiner Sicht, wie so die Saison für die Schiedsrichter gelaufen ist. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele positive Feedbacks und Nachrichten oder in Telefonaten bezüglich der Schiedsrichter und auch der Leistung bekommen.
Ja, erstmal danke. Das habe ich auch gehört. Viel Positives. Also ich muss sagen, grundsätzlich waren die Leistungen der Schiedsrichter letztes Jahr gut. Die waren gut. Selbstverständlich, ich habe auch den einen oder anderen Anruf bekommen, wo es nicht so perfekt war. Das sind einzelne Szenen oder vielleicht auch einzelne Spiele, wo es nicht rund gelaufen ist. Aber im Gesamtbild über die ganze Saison gesehen, war ich definitiv nicht unzufrieden mit den Leistungen.
Bedeutet also auch das, was wir uns ja alle nicht mehr wünschen oder gewünscht haben, was in Zeiten der Pandemie aber eben nicht anders ging, dass Spiele ohne Zuschauer stattfinden, würdest du sagen, auch aus den Gesprächen mit den Schiedsrichtern, die du ja sicherlich geführt hast und regelmäßig führst, dass das schon etwas natürlich anderes ist und somit auch vielleicht positiven Einfluss auf die Leistung hat, wenn nur Spieler und Schiedsrichter auf dem Eis sind ohne Zuschauer, oder spielt das doch keine so große Rolle? Wie schätzt du das ein?
Ich nenne es mal diese außergewöhnlichen Umstände, die jetzt waren, war natürlich für die Schiedsrichter auch komplett neu. Also das fing schon an, dass der Spielplan sehr entzerrt war. Wir hatten jeden Tag Eishockey. Wir haben ein Performance-Based System, wo eigentlich die besten Schiedsrichter die meisten Spiele leiten. Und dadurch war letztes Jahr eigentlich, haben wir mit einer sehr kleinen Schiedsrichter-Crew gearbeitet. Was da noch dazugekommen ist, dass ja, weil ja keine oder leider keine Fans im Stadion zugelassen waren, mussten wir natürlich auch noch ein bisschen auf die Fernsehtauglichkeit achten. Also wir haben mit den Schiedsrichtern dann auch wirklich immer geredet, hey, auch wenn kein Zuschauer jetzt im Stadion ist, es gucken trotzdem Zehntausende zu. Also habt das immer im Hinterkopf. Da muss man sich auch erstmal darauf einstellen, wenn die Halle sehr, sehr, sehr leise ist. Also das muss man schon sagen. Und natürlich dann für die Schiedsrichter auch noch, sag ich mal, diese allgemeinen Umstände, die wir alle hatten, Testing, Abstand, Hygiene und so weiter und so fort. Da mussten die sich natürlich auch erstmal darauf einstellen und ihren Zeitablauf während den Spielen dann auch daran irgendwie anpassen, natürlich, ne?
Bedeutet also letztlich auch gerade, glaube ich, in den hinten raus, dann in den Playoffs und in den Kurz, auch wenn die Serien kürzer waren, heißt das, dass die Schiedsrichter, weil du gesagt hast, wir haben da mal mit einer kleineren Crew gearbeitet, doch auch mehr Spiele in kürzerer Zeit geleitet haben als sonst?
Ja, die haben sehr, sehr, sehr viele Spiele geleitet. Also teilweise Schiedsrichter dabei gehabt, die in 10 Tagen 8 Spiele geleitet haben, plus Reisezeit etc. Hat natürlich auch was mit ihrer Leistung, mit ihrer Performance zu tun, wegen dem Performance-Based-System. Aber es ist natürlich auch Kontaktminimierung. Also je mehr Schiedsrichter im Einsatz haben, desto größer ist die Gefahr. Also wir haben uns dann natürlich da auch an die Hygienekonzepte beteiligt und so weiter und so fort.
Und dann ging es für zwei Schiedsrichter von uns ja nach der durchaus, wie wir es eben besprochen haben, intensiven und kräftezehrenden Saison noch mal weiter, denn wir hatten auch Schiedsrichter bei der WM im Einsatz, richtig?
Richtig. Also André Schrader als Hauptschiedsrichter und Jonas Merten waren bei der WM, und das ist natürlich nach einer, sag ich mal, relativ kurzen, aber sehr intensiven Saison auch nochmal eine Belastung, aber natürlich auch ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis.
Kannst du kurz sagen, für die Hörerinnen und Hörer, wird man für so eine Weltmeisterschaft ausgewählt? Kann man nominiert werden? Wie ist da der Prozess? Also was muss passieren, damit ein André Schrader dann als Schiedsrichter bei der WM auch auf dem Eis steht?
Ja, sie werden nominiert, also zu den Top-Turnieren. Es ist so, ich sag mal so, Schiedsrichter stehen natürlich auch in einer gewissen Art und Weise in einem Konkurrenzkampf gegenüber anderen Schiedsrichtern, anders natürlich jetzt als die Spieler in ihrem Wettbewerb. Aber sie haben natürlich auch vorher Turniere, zu denen sie eingeladen werden, oder zum allerersten Turnier werden sie vorgeschlagen, und dann, sage ich mal, arbeiten sie sich auch von Turnier zu Turnier mit ihren guten Leistungen. Das geht dann vom Nachwuchsbereich in untere in ein unteres Senior-Level bis hoch dann natürlich zur AWM. Weil die Krönung ist natürlich dann auch für jeden Schiedsrichter Olympische Spiele.
Okay. Du hast sicherlich mit den Jungs gesprochen. Wie war so das Feedback von denen jetzt nach der Weltmeisterschaft? Ja, auch eine WM, die völlig anders abläuft und abgelaufen ist, als man es sonst kennt. Sicherlich auch für Schiedsrichter.
Ja, gut, da war natürlich auch das komplette Prozedere mit Hygiene, mit einer Bubble und so weiter. Das ist klar. Es war auch ein bisschen, der Kontakt untereinander war natürlich auch eingeschränkt. Sie also waren in Gruppen aufgeteilt. Und ja, das ist natürlich auch eine Sache, die, sag ich mal, bei einem Schiedsrichter, der oder die beiden natürlich, sag ich mal, den DEB repräsentieren, die wollen natürlich da auch ihr Bestes zeigen. Und da waren die Voraussetzungen auch nicht, sag ich mal, so wie sie sonst waren. Aber ihre Leistungen auf dem Eis waren sehr gut, und sie waren sehr zufrieden.
Wie wichtig ist das für uns jetzt, was die Penny DEL angeht? Aber du hast es ja eben schon angeschnitten, die Schnittstellen zum DEB sind natürlich auch sehr, sehr eng, was das Schiedsrichterwesen angeht. Wie wichtig ist das, dass regelmäßig Schiedsrichter von uns dann auch bei Endturnieren im Einsatz sind?
Ja, also wie gerade schon gesagt, also die Besten aus einem Land werden eingeladen und vertreten dann natürlich in erster Linie die IIHF. Aber nichtsdestotrotz vertreten sie natürlich auch ihre Kollegen, den DEB, die DEL-Crew, und wollen sie natürlich auch stolz machen. Also von daher es ist enorm wichtig. Es werden ja auch grundsätzlich nicht nur Schiedsrichter aus einem Land ausgewählt. Also es ist natürlich politisch natürlich auch so, dass jedes Land, was teilnimmt oder auch nicht teilnimmt, je nachdem, eine gewisse Auswahl von Schiedsrichter haben, die da hinkommen, und die dann da sind, die wollen sich natürlich dann, oder die wollen natürlich dann auch alles geben, ja, keine Frage.
Gibt es eigentlich Ziele, gewisse Zahlen, die wir oder die ihr gemeinsam im Schiedsrichterwesen euch zurechtlegt, wie viele zum Beispiel für solche Endturniere dann auch nominiert werden sollten? Du hast jetzt die Olympischen Spiele auch angesprochen, die dann ja auch, also ist ja auch, haben wir auch schon ein, zwei Mal hier in den Podcasts mit anderen Gästen besprochen. Wir stehen ja auch wieder vor einer wieder einer sehr pickepackevollen Saison mit sehr, sehr vielen Spielen, Terminen mit den Olympischen Spielen. Gibt es so etwas, ohne dass du jetzt gleich die Zahlen sagen musst, aber gibt es so interne Ziele, die wir uns da gesteckt haben?
Ja gut, ein Ziel ist es natürlich, jetzt nicht nur im Top-Level-Bereich, sondern in jedem Turnier, was eigentlich gespielt wird von der IIHF, deutsche Schiedsrichter dabei zu haben. Das ist das Ziel. Es ist, wir haben da in dem Sinne nicht, also nicht viel Einfluss drauf, weil die Schiedsrichter sind bei der IIHF gemeldet. Die IIHF hat auch Schiedsrichter-Coaches und Referee-Supervisor. Und die Einladung kommt von der IIHF. Also da wir bekommen gesagt, eure Schiedsrichter wurden nominiert für Turniere XY. Und ja, dann freuen wir uns dann.
Okay. Ein Themenblock, den wir gerne schon mal auf jeden Fall ein bisschen anreißen wollen, ohne dass wir jetzt auf einzelne Regeln eingehen, ist das Thema, dass es eben zur neuen Saison ein neues, überarbeitetes, du korrigierst mich gleich oder sagst es in deinen Worten besser, Regelbuch gibt. Ich bin der Meinung, auch aufgesetzt von der IIHF. Was kannst du uns zur Historie zu diesem Regelbuch als erstes vielleicht mal sagen? Also wie kam es dazu, dass es jetzt ein neues Regelbuch geben wird?
Also wie du schon gerade gesagt hast, es ist in der Tat also wirklich ein komplett neues Regelbuch. Es wurde nicht überarbeitet, sondern es ist ein komplett neues. Das hat ein bisschen den Hintergrund. Die IIHF hatte mal ein Regelbuch gehabt, ausgelegt für ihre Turniere. Damit haben sie in ein oder zwei Hallen Turniere abgehalten und alles ist vor Ort gewesen. Und ein Turnier über, je nachdem, 10, 20, 50 Spiele ist natürlich auch was anderes als ein Ligaspielbetrieb. Also das Regelbuch grundsätzlich von der IIHF war für den Ligaspielbetrieb sehr schwer umzusetzen. Deswegen gab es auch immer in jedem Land, in jeder Nation so viele extra Regeln. Und im Endeffekt war es jetzt so, dass fast jedes Land ein eigenes Regelbuch hatte. Und dass diese Unterschiede sollten natürlich in einer Sportart nicht sein. Also wir spielen alle das gleiche Spiel und jeder hat unterschiedliche Regeln. Das ist sehr, sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Und daraufhin gab es die Überlegung, ein einheitliches Regelbuch zu machen, wo wirklich alle von profitieren können. Also die Spieler, Trainer, Schiedsrichter, aber vor allem natürlich auch Fans und Zuschauer, die sich ein Eishockeyspiel angucken, egal ob es in Schweden, KHL, Deutschland, Schweiz, NHL ist, und die Regeln zumindest zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz einheitlich sein sollten. Und das wurde jetzt eigentlich von der IIHF auch gemacht. Also es ist ein komplett neues Regelbuch.
Wie lange dauert, ganz kurze Zwischenfrage, wie lange dauert dann so ein Prozess angestoßen von der IIHF? Kannst du das sagen? Also wie lange hat es jetzt gedauert, bis dann so ein neues Regelbuch dann auch zur Umsetzung kommen soll, wie jetzt bei uns oder kommen wird, wie jetzt bei uns zur neuen Saison?
Die Ideen dahinter sind natürlich, also es gab immer einen Turnus von 4 Jahren, wo die IIHF ein Regelbuch rausgebracht hat und im Endeffekt wird schon mit der Ausgabe des neuen Regelbuchs angefangen, über das übernächste dann damit zu arbeiten. Aber das war jetzt in den letzten 1-2 Jahren, sind erstmal die Gedanken gewachsen, wie man das am besten machen kann. Und dann in der letzten Saison, das war einmal ein Vorteil von Corona, hatte man dann auch sehr viel Zeit und hat dann da die Zeit investiert, um sich darüber Gedanken zu machen.
Und dann lass uns mal versuchen, ein bisschen reinzugucken, wie gesagt, nicht in die einzelnen Regeln, aber in den Prozess, wo wir jetzt so vor ein paar Wochen vor Saisonstart stehen. Also das heißt, du bist jetzt wirklich auch tagtäglich damit beschäftigt, eben dieses Regelbuch weiter für uns. Also gibt es da nochmal Adaption? Muss man da nochmal, das kommt ja sicherlich dann in der englischen anderen Sprache, es muss alles übersetzt werden. Das stelle ich mir richtig vor, oder?
Ja, also dieser Prozess läuft natürlich auch gerade. So ein Regelbuch durchläuft natürlich auch viele, viele Stufen. Das muss abgesegnet werden, das muss kontrolliert werden. Und viele Abteilungen bei der IIHF haben darüber geguckt. Dann wurde es auch abgestimmt, es wurde auch angenommen von den Mitgliedernationen. Und im Endeffekt ist es auch wirklich so, weil es ein einheitliches Regelbuch sein soll, hat man natürlich auch geschaut, es gibt ja schon ein Regelbuch, wo eine recht gute und eine recht große Liga spielt, das ist die NHL. Und wenn man sich das neue IIHF-Regelbuch anguckt, ist es immer noch ein IIHF-Regelbuch. Es ist nicht zu 100% das NHL-Regelbuch, aber es kommt dem sehr, sehr nahe. Also muss man sagen, also die Regeln in der NHL und bei der IIHF sind jetzt fast identisch. Mit wenigen Ausnahmen, weil es ist nun mal eine große Liga in zwei Ländern, die alle die gleiche Sprache sprechen, nämlich Englisch. Und in Europa ist es halt so, viele verschiedene Länder, viele Kulturen, viele unterschiedliche Sprachen, musste es ein bisschen verändert werden. Aber das ist im Endeffekt der Hintergrund, dass man ein Regelbuch auch genommen hat mit einer Liga, die damit sehr, sehr viel Erfahrung hat. Wobei der Unterschied zu dem alten Regelbuch oder nach den alten Regeln, die wir gespielt haben, der ist schon auch enorm. Also das muss man sagen, also wenn man sich ein NHL-Spiel anguckt, fällt es nicht so auf, weil die natürlich daran gewöhnt sind und das ist das Positive dabei. Also das Spiel bleibt das Gleiche. Das ist grundsätzlich schon mal so, aber es ist für Schiedsrichter, Torhüter, Trainer ändert sich da schon einiges.
Anknüpfend daran, finde ich, ist ja total interessant und auch herausfordernd für alle Beteiligten, natürlich in allererster Linie für dich und für das Team. Was schätzt du denn, wie lange dauert das, bis das bei allen so angekommen ist? Also ich meine dann auch in der Saison, hast du da schon irgendwie so ein Gefühl für, eine Vorstellung, wenn du sagst, das ist schon in großen Teilen anders als vorher? Das eine ist ja, dass es in die Anwendung kommt, aber das nächste ist ja, dass doch sicherlich der ein oder andere Spieler, Trainer, Manager sich ein Stück weit daran gewöhnen muss, wenn vielleicht die ein oder andere Entscheidung auch anders ist als vorher. Oder ist das nicht so?
Ja, natürlich. Das ist ein normaler Prozess. Es ist neu und das Regelbuch ist auch sehr philosophiebasiert. Also das muss man schon sagen, es ist nicht so schwarz und weiß geschrieben, wie normalerweise es man von einem Gesetzbuch kennt, was klar und eindeutig formuliert sein muss. Die NHL hat halt eine Philosophie dahinter, es ist natürlich auch ein großes Produkt, was da verkauft wird. Und in allererster Linie geht es da auch immer um Spielersicherheit, um Continuous Action, also Fernsehtauglichkeit und dass das die ganze Zeit immer Action auf dem Eis ist und natürlich auch, dass mehr Tore fallen. Also Trainer haben immer die Tendenz, dass sie sehr viel defensiv coachen und Regelleute müssen sich natürlich Gedanken machen, wie man die Offensive fördern kann, damit das Spiel attraktiv bleibt. Und wir haben im Endeffekt den Vorteil in der DEL oder in Deutschland allgemein, im deutschen Eishockey, dass wir über die letzten Jahre schon immer Regeln mit der gleichen Philosophie implementiert haben. Also wir sind mit dem alten DEL-Regelbuch gar nicht so weit weg von den NHL-Regeln beziehungsweise von den IIHF-Regeln.
Okay, verstehe. Das heißt dann, und du bist dann auch regelmäßig mit den anderen Ländern und somit den anderen Ligen jetzt gerade im Austausch oder in den vergangenen Tagen und Wochen, wenn die dieses Regelbuch auch für sich adaptieren und dann neu eben einsetzen zur neuen Saison?
Richtig. Das ist auch ein großer Vorteil. Wir können uns jetzt gegenseitig helfen. Wir werden jetzt auch, oder wir müssen natürlich jetzt auch die Vorbereitung nutzen. Das ist jetzt nicht nur eine Vorbereitung für die neue Saison, dass die Spieler fit werden etc., sondern auch für die Schiedsrichter und für die Clubs, für die Teams, für die Mannschaften, dass sie sich an die neuen Regeln gewöhnen können. Und es werden viele Fragen aufkommen, die wir natürlich alle sammeln. Die Schiedsrichter haben Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Wir haben einen riesengroßen Fragenkatalog zusammengestellt, wo sie immer wieder ihre Fragen reinstellen können, die wir dann beantworten. Und natürlich auch Teams, wenn sie Fragen haben. Und dafür müssen wir jetzt Vorbereitung nutzen. Und wir helfen uns da gegenseitig auch international. Da muss man die Arbeit halt auch nicht doppelt machen. Also das ist schon ein großer Vorteil jetzt von denen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, so ganz ohne Growing Pains werden wir da nicht durchkommen.
Na gut. Ja, das ist ja aber überall so. Aber das ist ja jetzt, wo du es auch sagst, es wird ja auch nochmal ein kommunikativer Punkt, weil das Thema Schiedsrichter und Entscheidungen und Regeln und so ist ja auch immer, das kannst du höchstwahrscheinlich ein Lied von singen, ist ja auch immer für Anhänger und Fans ein sehr spezielles. Also da werden wir ligaseitig dann sicherlich auch nochmal überlegen müssen, wie wir damit umgehen, damit wir auch alle Eishockey-Fans da bei diesen Themen gut mitnehmen und abholen, wenn gewisse Sachen eben doch anders sind als vorher. Das wird dann ja auch so sein, ne?
Richtig. Also es ist nun mal ein Neuanfang. Da müssen wir jetzt durch. Das ist so. Aber es gibt noch einen Vorteil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, war eigentlich immer ein 4-Jahres-Rhythmus da. Und dann alle 4 Jahre gab es wieder etwas Neues und wir mussten uns alle wieder umstellen. Und die Planungen der IHF sind jetzt in dem Sinne so, dass wir das Regelbuch einfach jetzt behalten und damit immer spielen, dass es ein offenes Buch ist, dass es nach jedem Jahr vielleicht 1, 2, je nachdem, Justierungen, Änderungen, je nachdem, was gerade Thema ist, gemacht wird. Und dass wir dann über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit mit grundlegenden Regeln spielen. Also das ist auch meine Hoffnung ein bisschen und das ist eigentlich der Plan.
Ja, drücken wir die Daumen, dass das so klappt wie du und wie wir uns das gemeinsam dann vorstellen. Und wie gesagt, dass so ein Prozess nicht immer komplett ohne Ruckeln verläuft, ist ja auch völlig klar. Dann lass uns noch einmal zum Abschluss kurz so auf den Stand der Schiedsrichter in der Vorbereitung schauen. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, es gibt ja auch Unterschiede in den, ich hätte fast jetzt Anstellungsverhältnissen gesagt, also wir haben ja Profi-Schiedsrichter und es gibt ja natürlich auch einen großen Schiedsrichterpool. Wie viele Profi-Schiedsrichter haben wir bei uns aktuell gerade?
5 plus, wir haben auch einen Semi-Profi. Und dann ist es der Amateurstatus, also Amateure, ja, die aber natürlich auch professionell arbeiten.
Absolut.
Muss ich immer machen. Und also unsere Crew ist eigentlich recht gut aufgestellt und auch relativ gut vorbereitet jetzt.
Lass uns da mal einmal kurz drauf blicken, das interessiert mich. Die machen natürlich auch nicht in der Sommerpause irgendwie nur Dolce Vita und legen die Beine hoch, sondern die bereiten sich genauso ab einem gewissen Zeitpunkt auf die neue Saison vor wie die Spieler, richtig?
Ja, genau. Also es ist genau das Gleiche wie bei den Spielern, ob es bei den Amateuren oder bei den Profis ist. Die haben natürlich nach dem Ende der Saison, je nachdem wann die Saison für sie beendet ist, auch erstmal eine gewisse Erholungsphase. Und dann steigen sie eigentlich komplett wieder ins Training ein und studieren das Regelbuch und bereiten sich auf die neue Saison vor. Gerade die Erfahrungen der letzten Saison mit den vielen Spielen, mit der Belastung, die Schiedsrichter hatten, ist es natürlich jetzt noch viel, viel, viel wichtiger, dass die körperliche und, sag ich mal, auch psychische Ermüdungswiderstandsfähigkeit da wirklich ausgereizt wird. Also das war auch für viele Schiedsrichter schon so ein Augenöffner, wie hoch die Belastung da eigentlich sein kann. Und die ist in der kommenden Saison, wird die mit Sicherheit vielleicht ein bisschen angenehmer, aber nicht wirklich weniger.
Nee, und zusätzlich mit dem neuen Regelbuch, wie wir besprochen haben, wird dann natürlich auch für die Schiedsrichter wieder herausfordernd. Lars, ich danke dir für deine Zeit. Freue mich, dass das geklappt hat in dieser Woche, dass wir schon mal so ein paar Themen jetzt hier anreißen konnten und besprechen konnten. Und wie gesagt, im Vorwege der Saison werden wir sicherlich über unsere weiteren Kommunikationskanäle auch das Thema Regelbuch nochmal aufgreifen. Da können wir uns ja nochmal ein paar Gedanken zu machen, wie genau wir das angehen. Also ich danke dir.
Danke zurück für die Möglichkeit und einen erfolgreichen Arbeitstag heute noch.
Danke dir auch. Bis dann. Ciao, ciao.
Keine Neuerungen gehen komplett ohne Nebengeräusche vonstatten. Von daher werden wir sicherlich alle mit der nötigen Geduld vorgehen müssen, wenn es um das neue Regelbuch geht. Auf jeden Fall ist es interessant zu beobachten, wie die neue Spielzeit eben mit den neuen Regeln starten wird. Und ob sich die Vorteile und die Einheitlichkeit, die Lars beschrieben hat, am Ende auch auszahlen werden. Sowohl bei uns in der Liga als auch international. Es ist allen Entscheidungsträgern und vor allem den Schiedsrichtern auf dem Eis zu wünschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar neue Insights sowie spannende Aussagen für euch mitnehmen. Solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben, so holt das doch fix nach. Dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Konstantin.